Herzlich willkommen zum Podcast Der Weg der Stoa, einem Dialograum für diese antike Lebensphilosophie. Der Podcast versucht, die Stoa über ihre Texte greifbar zu machen, sie ausgehend von diesen zu ergründen und last but not least, ihr aus moderner Perspektive näher zu kommen. Mein Name ist Alexander Zock und ich bin dein Host in diesem Podcast. Alle wichtigen Informationen rund um diesen Podcast sowie einen begleitenden Blog findest du auf der Webseite www.weg-der-stoa.de. Episode 20. Ein Gespräch mit Martin Permantier über das Fühlen und die Stoa. Herzlich willkommen und schön, dass ihr auf dem Weg der Stoa wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Martin Permantier. Hallo Martin.
Hallo Alexander.
Ja, Martin ist jemand, der sehr viele Dinge tut und sehr interessante Dinge tut. Unter anderem schreibt er Bücher. Und da sind Bücher dabei, wie zum Beispiel Werte wirken oder das Buch Haltung entscheidet oder Haltung erweitern. Und er schreibt jetzt gerade zusammen mit zwei PartnerInnen, nämlich Susanne Zardinelli und Christoph Jan Kramer, ein neues Buch, das dann heißen wird wahrscheinlich Fühlen, mit Emotionen arbeiten.
Genau.
Und genau, ne? Und da Martin auch noch durchaus ein Interesse für die Stoa hat, gedacht, dass wir ihn mal hier einladen. Und da ich auch schon zweimal bei ihm im Podcast war und wir gerade neulich über das Thema Stoa und Gefühl und Emotionen schon mal gesprochen haben, mir gedacht, genügend Anlässe, um hier einmal die Köpfe zusammenzustecken. Ja, also wunderbar und schön, dass du dir die Zeit nimmst, Martin. Und vielleicht kannst du noch mal ein paar Takte zu dir selber erstmal noch mal sagen, damit wir dich hier noch mal ein bisschen kennenlernen, bevor wir dann in die Themen einsteigen.
Ja, ich habe ähnlich Spaß an den Ideen, an denen du auch Spaß hast, nämlich wie entwickelt sich eigentlich unser Bewusstsein, ja, wie entwickelt sich unsere Weltwahrnehmung und gibt es da etwas in uns, was so eine Art natürlicher Treiber ist? Ja, also gibt es Entwicklung oder nicht, ne? Und was bedingt eigentlich diese Entwicklung? Und da fand ich schon immer den Weg der Stoa spannend. Ich habe früher viel Marc Aurel gelesen. Aber mich auch viel mit der Philosophie des vierten Weges beschäftigt, dann später auch noch mit buddhistischen Ideen und anderen, vielen entwicklungspsychologischen Ideen. Und das Interessante ist ja immer, warum entwickeln wir uns überhaupt? Und jetzt sehen wir, wir können das sehr gut beschreiben in konstruktivistischer Sicht, über Sprache, über Systemik. Also viele Arten lässt sich Entwicklung beschreiben. Und doch ist es immer spannend zu sehen, was macht es dann eigentlich möglich oder was verhindert es auch und was brauchen wir vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit an Einflüssen, um, wie die Stoiker sagen würde, die Homologia zu erreichen. Ist das etwas, was man erreicht oder in das man reinkommt? Ist das ein Zustand oder ein Ort? Was würdest du sagen, die Homologia?
Ein Prozess.
Ein Prozess.
Ja, eine Prozessqualität.
Genau, wie können wir diesen Prozess in uns als Resonanzobjekt einladen, ja, oder, ja.
Ja, das hast du schön gesagt. Jetzt hast du eben gerade gesagt, dass du so diese Vermutung ja hast, dass das Fühlen was mit Entwicklung zu tun hat. So, du hast auch gesagt, Entwicklungsantreiber. Ist das auch so die Kernidee hinter dem Buch gewesen? Weil ihr habt ja vorher, hast du ja in den beiden Büchern mit Haltung entscheidet und Haltung entwickeln, sehr stark so dieses Thema der inneren Entwicklung erstmal befördert, ne? Und so beschrieben mit den unterschiedlichen Entwicklungsphasen und den Ebenen mit Person und Team und Organisation und Welt. Und jetzt so dieses Nachfolgebuch mit dem Fühlen, ist das sozusagen der Motor der Entwicklung, den du da siehst? Oder was war der Treiber hinter diesem Projekt? Erzähl das doch mal ein bisschen.
Ich glaube, auch in der Beobachtung, in der Arbeit mit Organisationen, mit Gruppen und Einzelnen wird so klar, dass das eine oder der eine große Entwicklungsschub für uns Menschen persönlich wie auch kulturell ist ja die Entdeckung der Vernunft. Also etwas, was uns selbst beobachten lässt, uns eben abwägen lässt, ja, wie denke ich, wie fühle ich, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, ist das logisch oder nicht? Und interessanterweise ist ja kulturell durch die Renaissance die Vernunft hat so wieder ihren Weg gefunden, unter anderem, weil sie sich wieder auf die Antike bezogen hat und die Gedanken der Stoiker und Platon, Aristoteles und Sokrates und anderen, ja. Das heißt, da sind wir wieder aufmerksam geworden auf unser Intelligenzsystem, ja, das wir vergleichen und forschen können. Und das hat uns natürlich jetzt unglaublich weit gebracht, was Wissenschaften angeht, technische Entwicklung angeht. Theoretisch hätte es uns ja auch aufklären können als Gesellschaft, so ganz nach Kant, ne, das vernunftbegabte Wesen, das sich aus der selbstgewählten Unfreiheit befreit. Und wir merken, ja, zum Teil hat es das hingekriegt. Und gleichzeitig fehlt aber dann noch so die Nutzung unseres zweiten Intelligenzsystems des Fühlens. Ja, und da haben wir ja oft so gesagt, ah, mit den Emotionen, die waren immer so irrational, das lassen wir mal. Und haben vielleicht in den Anfängen die Vernunft eher als ein Gegenpol zu den Emotionen oder Emotionalsein gesehen. Ja, und sagen, wir sind lieber rational, als dass wir emotionalisiert agieren. Und jetzt ist vielleicht viel spannender, wie kann man denn emotionale Vernunft oder emotionale Intelligenz, gibt es jetzt auch den Begriff, ich glaube seit Mitte der 80er, wie kann man die denn nutzen und sie nicht als Gegenpol zur Rationalität sehen, sondern das Fühlen an sich zu sagen, ja, das ist logisch denken plus X. Also es ist eine Erweiterung unserer Weltwahrnehmung und damit auch vielleicht ein Zugriff auf das Organ in uns, was uns kohärent mit der Welt sein lässt oder auch nicht oder in Resonanz, in guter Resonanz. Und dann sind wir wieder bei den Stoikern, die das ja schon thematisiert haben, wie das denn so gehen könnte. Ne?
Ja, ich glaube, das ist ganz interessant, dass du auch nochmal diesen Kontrast zwischen Vernunft und Irrationalität oder Emotionen erstmal nochmal angesprochen hast, weil das steht ja auch im Raum. Ne? Ich meine, unsere ganze Kultur ist ja von diesem Denken, was sehr an Platon anknüpft, ja einfach auch durchdrungen. Ne? Das Dilemma zwischen Kopf und Herz und so weiter. Ne? Da gibt es ja 100.000 Popsongs, in denen es darum geht oder auch Geschichten, die in dieser Form erzählt werden. Und das lag ja daran, weil Platon ja die Vorstellung von der Psyche hatte, wo er gesagt hat, da gibt es drei Teile in der Psyche. Da gibt es einmal so basische Antriebe, ja, so den Hunger und Bedürfnis nach Schutz und solche Sachen. Und dann gibt es irgendwie den Eros, das ist also das, wo uns was hinzieht. Und dann gibt es die Rationalität, die versucht, das im Griff zu behalten. Ne? Dass er dann so gesagt hat, das ist dieses Bild von dem Wagenlenker, der vorne zwei Pferde hat und diese Pferde machen halt irgendwie, was sie wollen und streben in unterschiedliche Richtungen und die Vernunft versucht, den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Ne? Und wenn man so drüber nachdenkt, dann ist das natürlich jetzt nichts, wo man sagt, ja, wenn wir unsere Emotionalität auf der Ebene der Pferde ansiedeln, wollen wir die Pferde jetzt so machen lassen, ne? Oder wollen wir nicht lenken? Ne? Dann bist du in dieser Denke eher drin, dass das gegeneinander ist. Und dann könnte man so diesen Gedanken, naja, lass uns das mal aufgreifen als ein zweites Intelligenz- und Leitsystem, der liegt dann irgendwie sehr fern. So, ne? Und so ein bisschen hat man das ja auch den Stoikern untergeschoben, dass sie halt sagen, ne, der stoische Weise hat diesen Zustand der Apatheia, also keine Leidenschaften mehr. Man hat das so übersetzt als keine Gefühle mehr. Und das stimmt aber eigentlich gar nicht, ne? Weil die Stoiker da ein ganz anderes Bild hatten. Die haben eher gesagt, wir dürfen keine negativen Emotionen haben, weil die uns falsch anleiten im Leben und haben gesagt, wenn wir innere Weisheit erreichen, stellen sich positive Emotionen ein. Jetzt könnte man sagen, ist das vielleicht der Gedanke, dass es darum geht, Platz zu machen für die positiven Emotionen und einen Suchfilter für die positiven Emotionen zu haben. Die inneren Zustände, die das ermöglichen, wäre ja dann der zweite Blick da drauf, ne? Könnte das so eine Brücke sein in die Richtung, was du meinst?
Das Spannende mit der Analogie der Kutsche ist ja, beweg mal die Kutsche ohne das Pferd.
Ja, das stimmt.
Da merkst du, die geht nirgendwo hin. Ne? Das heißt, um die Kutsche überhaupt in Bewegung zu setzen, brauchst du emotionale Kraft. Das heißt, du brauchst den emotionalen Willen. Ich will was. Ne? Und solange du da einen erratischen Kutscher hast, ja, der irgendwie rumpeitscht, passiert da nicht viel. Sondern jetzt kommt noch ein anderes Element dazu, was du brauchst, den Fahrgast, der dir sagt, wo soll die Reise eigentlich hingehen. Und der Fahrgast sagt dem Kutscher, bitte weise das Pferd vernünftig so an, dass du in Kooperation mit dem Pferd gehst, ja, und führe das Pferd dahin, wo der Fahrgast hin will. Ne? Und ohne Fahrgast funktioniert das Ganze nicht. Und dann wird das Pferd immer dahin gehen, wo es zum letzten Mal Futter bekommen hat. Ne? Weil daran kann es sich noch erinnern. Ne?
Ja,
Und
super, super
was ist.
Bild, ja.
Und die Kutsche, sagt man manchmal, ist auch der Körper. Das ist so die Analogie ja für den Körper, der dann irgendwo hin muss. Ne? Was ich daran ganz interessant finde, ist ja auch diese Unterscheidung, also wenn man sich das historisch anguckt, zwischen Passion und Leidenschaft oder Affection, dass man früher gar nicht von Gefühlen geredet hat, habe ich auch erst neulich gelernt. Das tut man erst seit der Aufklärung. Davor waren das Gemütsbewegungen. Und noch davor, sagen wir mal, gerade in der Antike, war es eher so die Präsenz von Gottheiten. Also Gottheiten standen für Gefühle. Und wenn ich jetzt richtig wütend war und voller Randale, dann war halt dann Mars in mir oder Ares, ja. Der hat jetzt mal eben übernommen und ich konnte nicht anders, die Präsenz der Götter waren zu spüren, Venus war da, huhuhu, ja. Und dann konnte ich auch nicht mehr anders, ne. Das heißt, starke Emotionen oder Leidenschaften, also Dinge, die Leidenschaften, wurden oft nicht als mir zugehörig erkannt. Sondern die haben irgendwas gemacht, die haben mein Gemüt bewegt. Gemütsbewegungen sind zu unterdrücken, ja, Gemütsbewegungen sind vom Teufel angeregt oder so. Das war immer sowas von außen. Und erst mit dem Entdecken der Vernunft, also als so anfing, da ein Fahrgast reinzukommen in das System, ja, hat man überhaupt von Gefühlen geredet, aber dann auch noch so viktorianisch so, da gab es die Richtigen, die Falschen, die Guten, die Schlechten. Da kam ja auch diese Wertung in dieses ganze Gefühlsleben rein, ja, was man an welcher Stelle zu tun, zu lassen und zu fühlen hat. Ne? Und das hat uns auch wieder ein paar hundert Jahre beschäftigt, ja. Bis wir dann so mit der Psychologie und Freud und so weiter gesehen haben, ach, gucke mal, da könnte ja vielleicht was anderes dahinter stecken. Das heißt, wenn ich so ein bisschen analytischer auf diese zweite Intelligenzsystem schaue und sozusagen dem Pferd mal zugucke, warum will es dies nicht und jenes nicht und will das. Und ich lerne damit vernünftig umzugehen im Sinne von ich reflektiere und ich bringe es in Sprache. Und hier kommt der interessante Punkt. Ja, dass ja diese Emotion oder Leidenschaft nichts waren, wo du mal sagen konntest, ja du, ich spüre gerade so eine totale Leidenschaft, an sich hätte ich jetzt Lust, dir eins über die Rübe zu ziehen, ne, aber ich habe da so Anteile, andere Anteile in mir, die wollen ganz friedlich sein. Ne? Hilf mir doch mal. Der Vorgang hat ja so nicht stattgefunden, sondern brumm, ja? So wie der Kaiser in Rom, Daumen hoch, Daumen runter. Ne? Und da war die Sache gegessen. Das heißt, erst mit der, also die Ratio und die Fähigkeit, differenziert auf das emotionale Leben zuzugreifen, und das ist sicherlich, was mit der Psychologie, Freud und so weiter passiert ist, haben wir einen anderen Zugriff zu fühlen. Also die Versprachlichungsfähigkeit und fast alle, sage ich auch gerne, therapeutischen Wege, Coaching-Wege sind Versprachlichungsrituale, wo du also eine rationale Information deinen Emotionen hinzufügst. Und damit wird es erst zum Gefühl. Dann können wir drüber reden. Und vorher ist es ja eher was, was ich körperlich spüre. Und ob das nun gut oder schlecht ist, hat ja eher damit zu tun, kann ich es verarbeiten oder nicht. Aber heute würde man in der Emotionsforschung sagen, es gibt keine guten oder schlechten Emotionen. Das sind erstmal nur Informationsangebote. Dann kommt es drauf an, was macht der Kutscher damit, was macht der Fahrgast damit. Ne? Können die irgendwie mit diesem Pferd umgehen oder denken die, mein Gott, das bäumt sich auf, weiß auch nicht, was mit dem los ist. Ne? Und du machst nichts damit. Ne?
Also wenn ich das so höre, was du da beschreibst, dann könnte man ja wirklich dieses Bild haben, also körperliche Zustände, die müssen gelesen werden. Und das können wir auf eine sehr krude Art und Weise tun oder auf eine sehr elaborierte Art und Weise. Und umso elaborierter wir das lesen können, umso mehr kann uns das bei Entwicklung helfen. So verstehe ich das so ein bisschen. Kann man das so sagen?
Genau, und du kannst es zum Beispiel daran erkennen, dass, ich meine, der Klassiker ist Schatz, wir müssen reden. Ja, wie du eben aus emotionalen Spannungen, ich bin sauer, ich bin schlecht drauf, seit Wochen ist dies und jenes, ne, wie das durch Sprache ja erlöst werden kann, wie du die Spannung verflüssigen kannst. Also wie du dieses Angespanntsein, was im Prinzip ja ein Wahrnehmen von emotionalen Informationen ist, mit denen du nichts machst, durch ein Gespräch verflüssigst und sagst, gut, dass wir drüber geredet haben. Allein, dass wir drüber geredet haben, macht schon Unterschied. Jetzt, wo ich es dir erzählt habe, kennst du auch, redest mit einem Freund über irgendeine Spannung und sagst, du, das war ganz schön erleichternd, jetzt, wo ich drüber geredet habe. Weil du dieser reinen Leidenschaft, ja, der Passion oder dieser dieser Emotion, die man unversprachlicht in sich spürt und ja irgendwie nicht mehr haben will. Daher kommt ja auch so diese Ablehnung der Emotion, mit Rationalität versorgt hast, aber nicht im Sinne von jetzt mal nur rational, sondern rational in Resonanz zur Wahrnehmung dieser Spannung und dann, okay, welche Standpunkte fallen mir zu ein? Ja, könnte ich so sehen, könnte ich so sehen, könnte ich so sehen. Ach so, ja, wenn ich so sehe, dann fühlt sich's anders an. Ja, und das ist ja das, was jeder kennt und was wir dann ja auch als erleichternd wahrnehmen und befreiend.
Aber dann könnte man doch schon sagen, dass man auch, sag mal, rein von der Betrachtung her so zwei Ebenen trennen kann. Einmal diese Ebene der körperlichen Prozesse und Unterschiede, die sich einstellen. Und dann unserer Wahrnehmung dieser körperlichen Veränderung. Das ist zum Beispiel etwas, was die Stoiker auch sagen, dass in allem, was wir tun, eine Mitwahrnehmung unserer Körperlichkeit gegeben ist. Und diese Mitwahrnehmung der Körperlichkeit, die, mit der müssen wir ja umgehen. Die kann sich mal in die Aufmerksamkeit drängen. Und sagen, wow, das ist aber jetzt eine sehr starke Reaktion im Körper. Was machen wir damit? Ne, dann kommt das in die Aufmerksamkeit und dann beschäftigen wir uns vielleicht mit dem Körper oder aber wir beschäftigen uns mit dem, was da draußen ist und ignorieren dabei, was in uns passiert. Dann würden wir die ganze Zeit nur mit dem Außen irgendwo interagieren und uns nicht drum kümmern, was das im Inneren eigentlich mit uns macht und was parallel da mitläuft. So. Ja, und jetzt wäre so ein bisschen so die Frage, auf welche Art und Weise können wir das miteinander verbinden? Weil das kontextualisiert ja im Prinzip eigentlich so unser Ich, was zwischen der körperlichen Veränderung steht und der Umwelt. Und dann vielleicht auch strukturellen Anforderungen wie Rollen oder ähnliche. Ne? Würdest du das auch so sehen, dass wir da halt lernen müssen, in beide Richtungen zu gucken und auf eine gute Art und Weise das zu verbinden und dass man jetzt vielleicht mit diesem Entwicklungsgedanken, wie können wir uns eigentlich lesen, wenn wir in diesen Entwicklungsstufen sind, auch da einen Schritt weiterkommen, was das heißen kann, besser nach innen zu schauen und daraus was abzuleiten? Oder ist da noch mehr was drin?
Ja, sicherlich ist das ein Aspekt, also dass wir, der Verstand ist ja eine tolle Sache, ja, da kannst du dich ja super aufhalten und Bescheid wissen und Recht haben und herrlich, ne? Und irgendwann, und das kenne ich ja von mir selbst, ist es ja so dieses, ey, spürst du dich eigentlich? Ja, spürst du, was noch an Informationen dir zur Verfügung steht und dir zur Verfügung gestellt wird, ja. Und ich habe ja auch viel Aufstellungsarbeit und so gemacht. Und da ging es auch darum, dass ich oft so gemerkt habe, mein Gott, ich bin gefühlstaub. In dem Sinne, ich habe ganz viele Erklärungen, aber wenn mir dann einer sagt, ja, und was sagt dir dein Körper? Dann war das irgendwie so, also, da gucke ich gar nicht hin. Und dann so, okay, wenn ich da so reinfühle, ja, dann ist hier gerade so, da gerade so, ja. Und dieses Spüren, ja, also wieder, wie du sagst, wie die Stoiker, wieder Kontakt aufzunehmen mit dem, was auch der Körper dir zeigt und macht, damit in Kontakt kommen, ja, oder das merkst du ja manchmal, wenn Leute, sagen wir, du beobachtest Leute in Diskussionen und die sehen sehr gequält aus, obwohl so auf der intellektuellen, Ebene alle so diskutieren und debattieren und dann guckst du ja, was macht denn der Körper von denen die ganze Zeit, ne? Dann merkst du, ja, wenn sie das jetzt hinzunehmen würden und das auch zur Verfügung stellen würden als eine zusätzliche Intelligenz, ja, als eine zusätzliche Informationsebene, die alle voneinander wahrnehmen, aber alle so tun, als würden sie es nicht wahrnehmen und nicht in Sprache bringen, nicht in den Raum der Besprechbarkeit bringen. Und das Spannende ist ja, wenn du anfängst, das mehr zu tun, merkst du, ach so, da kommen wir ja zu interessanteren Wahrnehmungen und lösenderen Erfahrungen. Ja. Und ich glaube, das ist dieser eine Aspekt, also dieses Spüren und Körperkontakt. Und der andere hat sicherlich auch was mit reinen Versprachlichungsfähigkeiten zu tun. Ja, wo ich auch mal merke, da bin ich auch irgendwie ein Klotz. Ja, wo ich manchmal mit so jungen, ich merke das manchmal so bei jungen Männern, die jetzt so, sagen wir mal, 20 Jahre jünger sind als ich oder 30, ey, die haben das viel besser drauf. Ja, in dem Sinne, dass sie differenzierter in ihrer Sprache sind und ich merke so, ach guck mal, die haben weichere, inkludierende Sprachbilder und ich merke so den Schatten meiner Kulturprägung, ja, der dann noch so ein bisschen grober ist. Und die können da schon in einer anderen Granularität rangehen. Ja. Und für mich ist dann eher noch so, ah, Vokabeln lernen, ja, und nochmal hier. Ein und auch einbauen und so weiter, ne? Dass du da dein Resonanzsystem auch ein bisschen feiner eintunst, ne?
Aber es ist ja interessant, weil das würde ja dann auch so ein bisschen in die Richtung deuten, dass es eben ein angemesseneres Vokabular für diese innere, ich sag mal, nicht Gefühlswelt, sondern emotionale Welt oder Affektwelt gibt. Man sagt, da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede zu entdecken. Und wenn wir nur sagen, mir geht's gut oder mir geht's nicht gut, ist das sehr grob drauf geguckt. Da bleibt ganz viel liegen, wenn ich das so sage, ne? Und wenn ich jetzt hingehe und das versuche, noch mit differenzierterem Vokabular zu beschreiben, dann kann ich halt immer mehr davon sehen. Ne? Und dann ist es ja erstmal im Prinzip so ein, vielleicht ein Abbilden oder versuchen zu repräsentieren, was an Komplexität in meiner Körperlichkeit da ist und das in Sprache rüberzunehmen. Und da gibt es ja dann auch so Modelle, die zum Beispiel versuchen, Körperzustände zweidimensional zu unterscheiden zwischen jetzt einmal, wie erregt bin ich oder ist es positiv oder negativ von der Seite her. Ne? Da gibt es ja so ein Emotionsmodell, was dann versucht, da irgendwie, was weiß ich, 48 Emotionen zu unterscheiden, je nachdem, wie angeregt ich bin oder wie unangenehm oder angenehm mir das Ganze dann so erscheint. So, das sind ja reine deskriptive Dinge, die erstmal versuchen zu kartieren. Jetzt ist aber beim Schritt von Gefühlen ja auch noch so eine Bewertung drin, ne? Also angenehm, unangenehm ist ja noch nicht gut oder schlecht. So, ne? Unangenehm kann ja auch eine Anstrengung sein, die nachher aber viel Spaß macht, ne? Wenn ich im Training bin oder sowas, ne? Also dieser Schritt, dass ich jetzt von der reinen Deskription, die auf eine gute Art und Weise laufen kann oder nicht laufen kann, auch noch hinkomme zu einer Art von Bewertung. Wie würdest du denn das sehen in dieser Betrachtung?
Ja, das ist ja das, was uns zu dem Buch gebracht hat, ja. Weil ich habe bei vielen Seminaren kriegst du irgendwie so ein Gefühlsrad in die Hand gedrückt, wenn du gewaltfreie Kommunikation oder so machst, lern erstmal Vokabeln, werde sprachfähig. Was sind Bedürfnisse, was sind erfüllte Bedürfnisse, was sind nicht erfüllte Bedürfnisse und lies mal all diese Wörter durch und denk so, krass, ja. Dann finde mal Referenzerlebnisse dazu. Kennst du das? Hast du das schon mal erlebt? Wo hast du das erlebt? Und dann merkst du, mein Gott, ja, meine innere Selbsterzählung, ja, ist da doch ein bisschen einfacher gestrickt, ne? Aber es macht auch Spaß, da so ein bisschen differenzierter reinzukriechen, ja. Und dann kriegst du vielleicht auch so ein Buch in die Hand gedrückt, da werden dir die 100 wichtigsten Emotionen und wie du sie erfährst, ne? Wenn du Angst hast, dann guckst du so und hast feuchte Hände und dies und jenes. Dann merkst du so, ja und nein, weil das ist doch schon subtiler. Und wir sind dazu gekommen, dass du jeder zum Beispiel auch mit bestimmten Gefühlen ein biografisches Erleben hat. Nehmen wir an Wut. Ja, ich schreibe ja gerade ein Buch, habe ich heute Geschichte geschrieben. Meine Schwestern, immer, ich habe drei ältere Schwestern, immer, wenn wir zusammenkommen, früher oder später kommt wieder dieser Kommentar, gerade wenn ich neue Leute mitbringe. Ja, der Martin, früher als der Kind war, wenn er verloren hat, hat er immer das Spielfeld umgeschmissen. Und der konnte nicht verlieren. Und ich so, hör mal, ihr seid so unfair, ne? Ihr wart alle viel älter als ich. Ne? Und er hat mich immer auflaufen lassen. Ja, natürlich hatte ich Ohnmachtsgefühle, ne? Aber das wird ja immer so bezogen, als wäre ich das heute noch, ne? Und dann merke ich so, sag mal, habt ihr mal in letzter Zeit mit mir gespielt? Also es ist jetzt wirklich lange her, dass ich ein Spielbrett vom Tisch geworfen habe. Und ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, ne? Und, also sehe ich, aber ich habe so eine Entwicklungsstory mit Wut. Wie habe ich Wut erlebt? Also da, kleiner Junge mit drei großen Schwestern, Würfelspiel verloren, bang, ja. Habe ich das angeblich ja getan, ne? Und dann kam vielleicht so diese unterdrückte Phase, ja, wo ich dann in der Schule war und Unrechtserfahrungen hatte, andere Kinder geschlagen worden sind und ich musste das sehen und ich war stinke wütend, aber habe nichts gesagt. Ne? Und wenn ich heute dran denke, so ganz, bin ich immer so ganz mitfühlend mit dem armen kleinen Martin, der das so aushalten musste, ne, und dazu gucken musste, wie da diese Kinder geschlagen wurden, ne? Und du wusstest, das ist aber jetzt gemein, das macht man nicht, aber konntest nicht anders, ne, sondern hast es in dich reingefressen, so, ne. Und dann die intellektuelle Wut, die Rechthaberei, ne? Dieses andere Niederbügeln und so, was dann auch so Teil der meiner biografischen Erfahrung mit dem Gefühl war und teilweise natürlich auch immer noch wiederkommt. Und da war interessant zu sehen, ach guck mal, es gibt nicht diese eine Emotionserfahrung, sondern die hängt von deiner Haltung ab. Und da ist auch sicherlich die Literatur von Lisa Feldman-Barrett ganz interessant, dass wir sagen, wir sehen eben keine Stimulus-Response-Maschine, wo du drauf drückst und dann hat einer Wut, dann drückst du woanders drauf, dann hat jemand Angst und dann läuft irgendwie so ein innerer Mechanismus von Hormonen und Chemie ab und dann hast du das halt, ne? Das ist halt so ein mechanistisches Bild, sondern du konstruierst die durch dein Zutun. Und je erweiterter deine Haltung hast, desto mehr Alternativperspektiven du einnehmen kannst, desto mehr merkst du, ach guck mal, ich bin ja steuerungsfähig, das Pferd muss ja gar nicht durchgehen, ich kann ja mit dem Pferd reden. Und ich kann dem sagen, Junge, der geht jetzt ganz schön die Hutschnur hoch, aber das hätte jetzt einen Preis, wenn du jetzt voll ja ein loslegst und das Spielfeld hier runterschmeißt, ne? Und merke so, dass du mit der erweiterten Haltung modulierungsfähiger bist und plötzlich die Wut, die vielleicht vorher total überwältigend ist, was ganz anderes werden kann. Und diese, ich sag mal, Reifungsgeschichte eines Gefühles in dir, das kenne ich noch nicht so aus der Literatur, mag es sicherlich geben, aber das fand ich spannend. Weil ich glaube, es ist entscheidend, weil wir ganz viele Organisationen kommen, die sagen, ja, wir wissen an sich alles, was hier so an Makel ist, sozusagen der Kutscher ist gut informiert, aber der hat das Pferd nicht im Griff. Wir kriegen den Willen nicht, dass wir losgehen, weil da hängen noch so viele Muster drin, ja, und diese Reflexionsfähigkeit von diesen angehaltenen Gefühlen. Von verborgenen Verpflichtungen, von Loyalitäten zu alten Selbstbildern, da haben wir keinen Zugriff drauf. Und da glaube ich, dass dieser Zugriff eben in der Erweiterung der Haltung in einem bewussteren Fühlen besteht. Und da sind sicherlich auch jetzt die Maren Urmer sehr interessant, Neurobiologin, glaube ich, ja, die radikal emotional auch geschrieben hat. Wo sie auch so beschreibt, dass Politik eben nicht rational ist, sondern hochgradig emotionalisiert und dass da auch eben dieses reine Emotionalisieren ohne Vernunft, ja, könnte tragisch sein, ja. Sondern wir sollten schon sagen, hol die Leute ab in ihren emotionalen Befindlichkeiten, aber mit der Vernunft. Ja, und das führt dann zu einem Fühlen, also das ist sozusagen ein anderer Vorgang, des Umgangs damit.
Aber lass uns mal gerade kurz da anhalten. Also wenn ich jetzt unsere Geschichte von eben erstmal nochmal aufgreife, dann sind wir gegangen von körperlichen Veränderungen hin zu, ich spüre da was und da kann ich mehr oder weniger von wahrnehmen. Dann habe ich sozusagen so ein Substrat an Wahrnehmung, was angereichert oder weniger angereichert ist. Und jetzt hast du eben ja so beschrieben, jetzt kommt noch dieser Schritt zu, ich nenne das jetzt mal Gefühlen, indem wir nämlich jetzt sozial erlernte Ausdrucksformen darüber legen, dass wir halt sagen, okay, das, was da sich an Agglomerat in mir manifestiert, das ist wohl Wut. Und zur Wut gehört neben der körperlichen Empfindung auch bestimmte Ausdrucksformen und dass ich das überhaupt als Wut beschreibe, ne? Und da kommt ja auch diese Einsicht dann bei der Lisa Feldman-Barrett, dass wir, je nachdem, in welcher Sprachfamilie wir groß geworden sind oder in welcher sozialen Schicht, wir da halt auch andere Körperzustände adressieren können als in anderen Gemeinschaften, ne? Dass es eben zum Beispiel dann, was weiß ich, das schöne Beispiel ja, glaube ich, im Dänischen mit Hygge, ne? Ein Gefühl, wo wir kein Substrat zu kennen, weil wir nicht damit groß geworden sind. Ne? Oder interessanterweise gibt es die Wahrnehmung in der Welt, dass es im Deutschen ein Gefühl gibt, was sich Wanderlust nennt, was auch so beschrieben ist, wo ich so ein bisschen eine Ahnung habe, was mit Wanderlust gemeint sein könnte. Aber da gibt es wirklich auch einen sehr schönen Sketch von einem Amerikaner, der versucht mal sich zu erschließen, was denn mit Wanderlust gemeint sein könnte. Und sowas. Ne? Also da merkt man irgendwie, dass wenn man nicht in diese Begriffe rein sozialisiert wurde, fällt es einem auch schwer, die auf sich selber anzuwenden. Ne? Das ist so wie so eine Klamotte, die du in einem anderen, in einer fremden Kultur kriegst und ich weiß, wie bin ich die denn überhaupt um mich rum und wann trägt man das? Nur im Schlafzimmer oder vielleicht auch draußen, weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Und so. Und jetzt, was du ja noch beschrieben hast, ist, so verstehe ich das zumindest, dass wir innerhalb dieser auch sozial zur Verfügung gestellten Gefühle uns noch im Umgang damit entwickeln können. Also, dass wir nicht nur einfach jetzt hinter so einem Begriff dann irgendwo so sich den Antrieb legen und dann sagen, ja, jetzt bin ich wütend und jetzt kriegst du eins aufs Maul, sondern dass wir da auch in der Lage sind, mehr Komplexität im Umgang reinzulegen. Verstehe ich das so richtig? So.
Stell dir mal vor, du würdest so eine Talkshow, so eine Talkshow angucken und sagen, okay, jetzt machen wir nochmal Rewind. Ja, und ihr beschreibt nochmal jeder, was ihr während welchem Moment gefühlt habt. Ja, und was ihr in euch gefühlt habt und in dem anderen. Ja, welche Art von mit, und jetzt nicht so emotional, ich war total sauer, ne? Und dem hätte ich am liebsten, ja, von mir aus, wenn es das ist, ne? Ich glaube, dieser Übergang von, ich sag mal, diesem, von einer Debatten zu einer Dialog, zu einer ko-kreativen Kommunikationskultur geht über diese Tür. Wir machen ja so Mini-Interventionen jetzt mittlerweile in Organisationen wie Check-ins, ne? Wo die auch schon verpönt sind, bringt nix und so, ne? Was will ich denn wissen, was du gerne isst, ja? Ja, ich würde es ja auch mal so ein bisschen anders einsetzen, indem man sagt, mach mal emotionale Aspekte zum Teil eures Sprachraums. Ja, und dann entsteht was ganz Neues. Ja, oder der Klassiker ist ja, wenn du Potenzialduschen machst, Kompetenzduschen und jeder sagt dem anderen, was er in dem anderen eigentlich für Stärken sieht. Danach haben wir immer alle leuchtende Augen und merken irgendwie so, hey, das sollten wir öfter tun. Na, öfter mal so, hey, du bist mein Arbeitskollege. Ich danke dir, dass du 10 Jahre an meiner Seite bist. Ohne dich hätte ich viele Dinge gar nicht realisieren können. Und super, ne? Und du, auf dich kann ich mich gut verlassen. Also so simple Dinge. Ja, oder beim Loben, ja, also gibt es ja immer diesen herrlichen Unterschied, wenn du sagst, Alexander, du bist ganz toll, du machst einen schönen Podcast, ne? Dann lobe ich dich halt so auf intellektuelle Weise. Oder ich sage, mein Gott, entspanne ich mich immer mit dir und ist das schön lustig, in deiner Gegenwart zu sein. Ist klasse, dass ich dieses Gespräch mit dir führen kann, wo ich jetzt einfach nur mein Fühlen ein bisschen sprachlich reinbringe und sofort merkst du, ach, das ist netter. Ne? Und sich das zu gönnen, da ein zweites Intelligenzsystem mehr in Sprache zu bringen, ist, glaube ich, also wird oft sehr, sehr st als stimmig empfunden. Ja, und trotzdem scheint es manchmal so schwierig zu sein, ja, dass wir lieber in Konstrukten von krasser Verstimmtheit bleiben, Empörung, gerade diese Faszination von Empörung und was ist so, und Gehetztheit, ich habe keine Zeit, wo man so denkt, ja, warum da verharren? Warum nicht noch andere Informationen reinnehmen und die zur Selbstausrichtung und zur Ausrichtung von Teams und Organisationen mitbenutzen?
Ich meine, wenn man jetzt in der Zweierbeziehung drauf gucken würde, zum Beispiel in einem Konflikt, ist das ja schon ein großer Schritt, wenn man nicht mehr im Konflikt jetzt steht, sondern sich mal daneben stellt und mit dem anderen Partner, der eben noch Konfliktpartner war, mal drüber spricht. Mensch, wie konnte uns das eigentlich passieren? Ja, also was passiert da gerade mit uns, wenn wir das sehen, wie wir miteinander umgehen, was sich da an Äußerungen zeigt und so weiter und so. Bisschen klingt mir das so danach, dass wir auch im Umgang mit uns selber mal also neben uns stellen können und sagen, was geschieht uns da eigentlich? Also mir gerade so, ne? Meine Emotionen gehen in die Richtung, was ich sage, geht irgendwie in die Richtung. So richtig stimmig ist das ja gar nicht, ne? Da ist irgendwas, so ein Disconnect, der sich da irgendwie zeigt. Wie kommt das eigentlich? Was passiert da gerade? Geht das so ein bisschen auch in die Richtung, dass wir da mehr auf einmal verstehen, was eigentlich mit uns passiert und dann nochmal daneben stellen können und wie gehen wir damit dann um? Zum Beispiel, dass wir so da drauf gucken und sagen, oh, ist ja ein Disconnect, ja, ist ja auch, ich bin ja auch emotional blöd. Ne? Ist ja auch total gleich. Ne? So direkt die Peitsche rausholen, draufhauen und sagen, ja, so ein Schwachsinn. Ne? Oder ja, ob man sagt, das ist ja interessant, das ist ja jetzt eigentlich eine spannende Aufgabe, mal zu schauen, was würde denn jetzt anders werden, wenn ich da mehr Stimmigkeit reinbringe, ne?
Genau.
Ändert das mehr was am Gefühl oder was passiert dann einfach, ne? So eine überraschende Perspektive da reinzubringen. Und ist das so in die Richtung, dass wir so eine Entdeckungsreise auch im Hinblick darauf machen, was wir eigentlich erreichen können, wenn wir nicht nur sprachlich kohärent irgendwie miteinander unterwegs sind, sondern auch noch den Durchgriff in Richtung unserer körperlichen Empfindung hinkriegen. Ich meine, wir kennen ja das ja alle, wenn man verliebt ist, in so einer Zweierbeziehung, dann funktioniert das. Daran erkennt man ja eigentlich dann auch, ob es gut läuft oder nicht, ne? Ob es sozusagen durch beide Körper durchläuft und sprachlich dann auch noch eine gute Kohärenz mit sich bringt, ne? Und man merkt immer dann, dass es scheiße läuft, wenn es eben nur noch durch den Kopf läuft und der Rest nicht mehr mit will, so, ne? Das.
Genau, ich glaube, diese Entwicklungsorientierung bringt ja so eine Versöhnlichkeit, dass du siehst, ach, guck mal, ich kann Wut, Trauer, Freude in verschiedenen Haltungen erleben, ja, und ich krieg unterschiedlich kohärente Sinngebungen daraus gestrickt, ja. Das Spannende ist ja, wir arbeiten viel mit Leuten, sagen wir mit etwas nennt sich der nächste Schritt, ja, oder so angelehnt an Immunity to Change von Robert Keegan. Wo es ja darum geht, nenne einen Entwicklungswunsch, also etwas, was dir wirklich von Bedeutung ist, wo du wirklich sagst, ey, das will ich. Ja, und dann merkst du, okay, ich möchte das zwar oder ein Teil von mir möchte das, aber das Pferd bewegt sich nicht. Ja, also ich mache immer noch was Altes. Ne? Und dann, der erste Schritt ist immer, liste mal alles auf, was du denn Altes so machst. Anstatt dessen. Und das ist für viele schon mal eine Offenbarung, weil du dich ja nicht mehr als Opfer siehst, ja, ich mache das ja nur weil, sondern du tust das. Du tust etwas anderes, als was du dir wünschst. Und dann kommt so, und das ist dann eine interessante Untersuchung, was sind denn die verborgenen Verpflichtungen und die damit verbundenen Gefühle dahinter? Und da benutzen wir ganz oft die Technik, mach das in dritter Person. Also du redest über Alexander, ich über Martin und ich würde sagen, du, ich kenne Martin, der hat folgenden Entwicklungswunsch, aber der bewegt sich nicht. Anstatt dessen macht er dies, das und jenes. Und folgende Muster hat er dahinter. Ich glaube, ich kann so erkennen, warum der das macht. Ne? Und wenn wir so in dritter Person übereinander reden, dann bist du viel offenherziger, so mal zu beschreiben, was mit dem Martin und dem Alexander so los ist. Na, und das ist eine interessante Technik, ziemlich simpel. Am Anfang sagen die Leute mal ein bisschen irritierend. Und wenn du dann drin bist, merken die Versprachlichung ist viel einfacher, weil du plötzlich nicht identifiziert bist und dadurch eine versöhnlichere Haltung haben kannst, weil du sagst, ja, okay, das ist so eine Version von Martin, die hängt da noch in ihren Mustern und ich kann dir die mal erklären. Und ich denke nicht mehr, dass ich das als Ganzes bin. Ja, der Typ, der nichts auf Kette kriegt und seine Entwicklungswünsche einfach nicht umsetzen kann. Und diese Distanzierung und Fähigkeit, sich selbst zum Objekt der Betrachtung zu machen in seinen emotionalen Strukturen, erlaubt eben diese verborgenen Verpflichtungen, Loyalitäten zu alten Mustern zu erkennen. Und da sagte neulich auch so ein Teilnehmer, ey, so krass, ich habe alle meine Muster erkannt und habe gesehen, die waren mal sinngebend vor 20 Jahren. Aber an sich brauche ich die gar nicht mehr, nur irgendwas in mir folgt denen trotzdem noch. Ne?
Und jetzt wäre die interessante Frage, wo kommt jetzt sozusagen der Befreiungsschlag dann her, ne? Also was ist sozusagen der Schritt in die nächste Entwicklungsstufe, wo man dann ausgehend von so einer Erkenntnis im Leben was verändert? Ist das dann jetzt eine Erkenntnis oder einfach die pure Erkenntnis, dann sind wir in der Vernunft wieder? Oder ist da ein Spüren dabei, dass du jetzt auch denkst, ne, wenn wir das zweite Entwicklungssystem als Antreiber nehmen wollen, dann müsste sich ja da irgendwie so ein Wunsch manifestieren, anders spüren zu wollen, ne?
Genau, und das ist das, was wir am Ende von unserem Podcast ja hatten, diese Idee, dass das Erkennen von inneren Widersprüchlichkeiten, ich möchte dies, tue aber das, ja, und die Inkohärenz da drin, zu merken, ey, das macht doch so keinen Sinn. Und das ist ja dieses krisenhafte Erleben, wo du merkst, ich habe eine alte Logik, die ich als nicht stimmig empfinde. Ich habe den Wunsch nach einer anderen Handlungsstrategie. Wo ich aber das Pferd nicht bewegt kriege. Weil das Pferd immer noch denkt, wieso, wir sind ja mal rechts abgebogen. Ich weiß nichts von links. Ne? Also brauchst du den Kutscher, den du ein bisschen aufschlauen musst, dass der dir erklärt, pass auf, an dieser Stelle nicht rechts, links. Ne? Du bist früher immer rechts, ich weiß, aber heute fahren wir links. Ne? Und diese Reflektorik macht der zeigt, informiert ja erstmal den Kutscher. Ja, dass der sagen kann, ach guck mal, das ist mein Muster, das ist dies, das ist das. Und dass eben das neue Fühlen mit neuem Denken anfängt. Weil du ein Konstrukt, was im Prinzip auch in Sprache und in Denkmustern stattfindet, auf sozusagen in der Begegnung mit dieser emotionalen Energie hast und dass das Denken eben nicht das Gegenteil von Fühlen ist, sondern Denken ist auch eine Grundlage für eben ein reflektiertes neues Fühlen. Ja. Und das, glaube ich, ist auch nicht unähnlich dem stoischen Prozess, der ja auch in der Differenzierung von Vorstellungen, von Fantasias anfängt, um sie dann in Abgleich zu bringen, in der Selbstanalyse und dann in dem, ja, ist das jetzt eine wahre Vorstellung? Und da ist ja so dieses Kriterium, ja, ist das eine kohärente Vorstellung, die Katalepsie, muss ich mal nachgucken, ja. Die dann ja diese Instanz ist, die zwischen diesen zwei in dir stattfindenden emotionalen Logiken unterscheidet und sagt, rechts, ja, habe ich immer gemacht, aber ich gehe jetzt links. Ne?
Also in der Stoa würde man ja sagen, dass negative Emotionen, Leidenschaften und ähnliches ein Hinweis darauf sind, dass ich auf nicht stimmige Art und Weise in der Welt stehe. Also entweder im Umgang
Genau.
mit mir selber oder im Umgang mit Welt. So, ne? Und diese Art von Nichtstimmigkeit, die gelte es dann zu betrachten und im konstruktiven Sinn natürlich auch zu gestalten. Und da wäre man natürlich jetzt in der, was du eben gesagt hast, man muss eben den Kutscher informieren und auch den Gast vielleicht nochmal befragen, wo er denn eigentlich hin
Wo
will.
willst du hin?
Ne? Und ich würde das so ein bisschen so übersetzen, da gibt es einmal das Ich und dann das Selbst. Ne? Und das Selbst wäre im Prinzip die letzte Referenz, die ich befragen kann, weil die verbunden ist in der stoischen Vorstellung jetzt mit der kosmischen Vernunft. Was ist denn vernünftig, wohin es gehen sollte? Ne? Und auf welche Art und Weise sollten wir drauf gucken, damit das auch anders sich dann später anfühlen kann? Ne? Eine andere Interpretation von den Dingen. So, und so könnte das dann zusammenkommen, ne? Dass dieses Nicht-Kohärenz-Empfinden, dieses Nicht-Stimmigkeitsempfinden sich über eine Emotionalität ausdrückt in ein Gefühl und das wir dann aber anders beobachten können und uns einen Hinweis darauf gibt, hier geht's lang, da ist Entwicklung, ne? Da ist der richtige Weg zu einer guten Selbstbegleitung.
Und das ist ja genau richtig, dass du den Wunsch brauchst.
Ja.
Ja, ohne Wunsch kein Fahrgast.
Ja.
Ja, da sitzt da keiner in der Kutsche, da fährt die halt irgendwie durch die Landschaft, so wie immer. Ne? Und der Kutscher ist verstimmt, das Pferd hat keinen Bock. Ne? Und sie gehen die blödsten Wege, ne? Obwohl es tausend Abkürzungen geben würde. Ne? Und dafür brauchst du den Fahrgast, also etwas, was für dich Bedeutung hat, etwas, was für dich Sinn hat. Und den definierst du natürlich selbst. Also das ist ja autonom, ja. Und hast du etwas, was du als Unterschiedsbildung überhaupt reinbringen kannst? Ne? Und deswegen fängt es immer alles ab an mit einem freiwilligen eigenen Entwicklungswunsch.
So ein Wunsch heißt ja irgendwo, dass ich irgendwo hin will. Also eine Diskrepanz zwischen Jetzt und Zukunft. Und das verweist ja irgendwie darauf, dass wenn wir jetzt mal noch nicht denken, dass es jetzt schon ein sprachlich kodierter Wunsch ist, sondern erstmal nur ein Wunschimpuls sozusagen, sondern ein Antrieb, dass es ja sowas wie einen Kohärenzantrieb geben muss. Ne? Also
Ja, ich
irgendwas,
glaube, der
was
ist,
in die
ja,
Richtung steuert.
der ist gar nicht zwischen Jetzt und Zukunft, sondern zwischen Jetzt und Jetzt.
Ne?
Also, wenn jetzt so hypnosystemisch das nimmst, so mal wie Gunther Schmidt das sagen würde, wenn jemand sagt, boah, ich bin echt so traurig und ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll, ich habe keine Ahnung, ja, dann kann er dieses Ich bin traurig nur formulieren in Unterschiedsbildung zu nicht traurig. Auch wenn die unbewusst ist. Ja, aber du kannst nicht sagen, es ist schlimm, ohne nicht auch eine Vorstellung von was anderem zu haben. Das heißt, man würde sagen, die Ressource für den nächsten Schritt und auch die Idee eines Entwicklungswunsches ist immer schon in der Unzufriedenheit enthalten. Du hast sie nur noch nicht formuliert. Ja, und so ist die Krise auch immer ein Hinweis auf etwas, das anders sein soll, aber du hast es vielleicht mal nicht richtig formuliert. So wie wir jetzt sagen, wir sind in multiplen Krisen. Ja, wo wollen wir denn hin? Keine Ahnung. Und jetzt müsste man vielleicht mal langsam sagen, wollen wir denn hin, damit da ein Fahrgast reinkommt. Ja, sonst schreist du nur Krise, Krise, ne? Und wir gehen einfach den weiter Wachstum, weiter Ressourcenverbrauch, weiter die Straße und das Pferd sagt, ja, ich weiß, es macht keinen Sinn und die paar Jahre noch. Ja, für die nächste Generation wird das schon ein Problem. Ja, das ist ja so im Moment so, bis du dann irgendwann sagst, nee, wir wollen woanders hinfahren, ne? Und an sich ist die Antwort auch schon in unserem System. Also wir haben eine Idee, ne? Und jetzt ist die Frage, was sind jetzt individuell, mit Team, mit Organisation und kulturell die verborgenen Verpflichtungen, die wir haben, warum wir bei alten Handlungsstrategien sind? Also aus Treue zu den Ahnen, aus Treue zu irgendwas, aus Treue zu dem, was wir doch geschaffen haben, das kann doch nicht alles schlecht gewesen sein, machen wir es weiter und können unser Denken manchmal noch nicht transformieren. Obwohl wir wissen, es ist nicht mehr logisch, es ist nicht mehr sinnhaft, langfristig betrachtet, ne, ist die Formulierung des anderen noch nicht so klar.
Das heißt, in letzter Konsequenz geht es so ein bisschen darum, könnte so sagen, zu dekodieren, wie es zu dieser Misswahrnehmung kommt eigentlich, was so ein bisschen dahinter steckt. Also
Genau,
welche
und
Prozesse, ne? Wenn ich üb. Nee, sag du erst mal.
ja, du sagst ja vorhin gute oder schlechte Emotionen, man sagt ja dann eher angehaltene. Also was ist denn in dieser Empörung drin? Ja, an Wunsch. Und was ist wertvoll an diesem Wunsch? Ja, und so kannst du sagen, ein empörter Mensch hat einfach noch nicht gelernt, seine gute Absicht zu formulieren.
Also da kommt mir immer mehr so dieser Gedanke, wenn du das so aussprichst, da muss ich an die Unterschiedsbildung bei George Spencer Brown denken. Ja, und der Gedanke ist ja der, dass er sagt, wenn ich einen Unterschied mache, dann gibt es erstmal nur das, was ich jetzt in den Fokus nehme und markiere, im Unterschied zum Rest von Welt. Ja, und also die erste Stufe ist sogar nur, ich sehe nur das, ne? Also Wut. Ich bin wütend. Ja, dann kommt als nächstes der Gedanke so, ja, Wut unterscheidet sich von was? So, ne? Dann irgendwie Wut, Unterschied von friedvoll und sowas. Und dann kommt so ein bisschen der Gedanke, ja, und was macht diesen Unterschied? Weil das ist ja eine Eigenleistung, dass ich das aufrechterhalte, dass ich wütend bin. Es könnte ja genauso gut auch zerfließen und dann habe ich dieses Gefühl gar nicht mehr. Das heißt, ich muss irgendeinen Antreiber haben, der mich wütend hält. Irgendwas, ne? Und das heißt, eine Grenze zu markieren, die ich auf keinen Fall überschreiten will, weil ich ja wütend bleiben will, ne? Das heißt also, ich habe sozusagen den Fokus meiner Aufmerksamkeit, die Wut. Ich habe den Gegenpol, der Rest der Welt, und ich habe eine Grenze, die dazwischen läuft. Und dann kann man sich fragen, wie halte ich diese Grenze aufrecht? Und dann kommt das Motiv, ne? Ein Motiv macht einen Werteunterschied, ne? Und dann könnte man sagen, dieses Motiv gilt es vielleicht zu erkennen. Das ist das vielleicht das Bedürfnis hinter der Wut, die ich dann erkenne. Und dann kommt dazu, dass jedes Motiv wiederum an einen Kontext gebunden ist, in dem die Wut vorkommt. Weil könnte er sagen, ne, in einem Kontext entsteht das Motiv und ich werde wütend, in einem anderen Kontext entsteht es nicht. Also dieser Kontextunterschied auch noch mit reinzunehmen. Und dann könnte man sich jetzt fragen, was hat sich in unserem Kontext verändert, dass diese Motive auf die Wut hinauslaufen dann, ne? Dass so viele Menschen das in diesen gegebenen Kontexten jetzt für sich so verarbeiten, dass da Wut rauskommt. So, ne? Und
Ja. Das ist ja hochspannend, wenn wir so überlegen, Wachstum war immer eine super Idee. Wir haben uns immer gefreut, wenn die Wirtschaft wächst. Wir haben uns immer gefreut, wenn wir konsumieren konnten. War toll. Und ich weiß auch noch, wie ich früher auch von Porsche geträumt habe, so als Junge. Wir haben im Unterricht immer so Hypercars gemalt. Und oh, eines Tages, und dann irgendwie so Fantasiehotels, wo du mit dem Porsche bis zum Bett fahren konntest. Ne? Das war so für das Ge Gehirn eines 15-Jährigen. Ne? Und das kein Störgefühl whatsoever, ja, weil das Motiv war stimmig. Ja, und jetzt zu merken, das Motiv ist nicht mehr stimmig, verlangt ja eine Konstrukterweiterung, weil wenn wir sagen, jede Haltung, also jede Konstruktebene ist motivgetrieben. Ja, und jetzt diese alten Motive loslassen und sagen, oh, dieses Leistungsmotiv, ist es das jetzt eigentlich für die nächsten Art von Herausforderung oder müssen wir das Motiv wechseln? Und da haben wir ja letztes Mal auch erwähnt, Rutger Bregmann, der hier The School of Moral Ambition macht, der genau darauf eingeht, dass er sagt, ja, bis jetzt war immer Leistung super. Aber ganz toll, ne? Also Erfolg darüber zu definieren. Und wir brauchen eine neue Erfolgsdefinition, wo ich sagen würde, ja, das Motiv für ein gutes Leben, für ein kohärentes Leben könnte vielleicht was anderes werden, ja, nämlich vielleicht den sozialen Kontext mitzudenken. Ja, weil in dem finden wir statt. Und wenn der ungemütlich ist, ist mit dem Rest auch nicht mehr schön. Ja. Und da entsteht natürlich gerade so ein Widerstand, so eine Widerständigkeit, dass die alte Logik nicht mehr so richtig attraktiv ist, weil sie bröselt weg. Wir haben keine Zeit. Sie setzt uns unter Druck. Und wir können sie auch nicht mehr unseren Kindern vermitteln. Mach da mit, das ist super. Auch in 100 Jahren, ne, das ist sicher. Das bröselt natürlich auch weg, was wir natürlich alles noch zu hören bekamen und was vollkommen stimmig war. Oder sagen wir mal relativ stimmig, wenn wir so sagen. Wir hatten ja auch schon so unsere Zweifel an bestimmten Dingen. Aber vieles habe ich überhaupt nicht in Zweifel gestellt. Früher, ne?
Ja, wenn man sich das jetzt anguckt, dann könnte man ja auch sagen, es passiert momentan so ein Prozess der Desillusionierung, ne? Wir kommen irgendwie so aus ein paar Feierjahrzehnten raus, wo wir irgendwie in den OTs und in die Zehnerjahre rein noch die Illusion aufrechterhalten konnten, dass das hier alles eine Party ist und super läuft, zumindest für einen gewissen Teil der Gesellschaft. Und jetzt sind aber irgendwie die Stimmen von denen, die die ganze Zeit schon gesagt haben, das ist keine Party, die werden immer lauter und sind unüberhörbar und machen jetzt Störgefühle so, ne? Da merkt man irgendwie, das kann ja nicht sein, dass es hier eine Party ist und irgendwie drei Viertel der Leute sagen, boah, was ist das hier für ein Scheiß? Und vor allen Dingen auch da draußen, ne? Das, was wir als Umwelt immer nur abstrakt, ne? Andere Welt, dritte Welt und all sowas, ne? Die sind auf einmal da, ne? Die bleiben nicht mehr zu Hause, sondern die stehen bei uns vor der Tür und sagen übrigens, ihr habt die ganze Zeit den Müll eurer Party bei uns abgeladen. Das ist übrigens scheiße und jetzt kommen wir auch zu euch. So, ne? Und auf einmal merkst du dieses, ja, wir können das nicht mehr als Party beschreiben. Es wird jetzt irgendwie ein anderer Kontext, ne? Und das ist dann irgendwie eine Verunsicherung, weil jetzt wissen wir ja gar nicht mehr, ja, was soll ich denn da fühlen? Ne? Also was ist denn jetzt das passende Gefühl in diesem neuen Kontext? Ne? Und dann kann ich das überhaupt nicht ordnen. Und wir haben vielleicht tatsächlich so eine innere Motivunsicherheit, weil wir noch nicht gelernt haben, wie wir unsere Bedürfnisse in dieser neuen Situation jetzt befriedigen können, weil Motive sind ja der Psychologie definiert, so als intelligente Strategien und Bedürfnisse zu befriedigen. Und offensichtlich, das Wirkmotiv ist es nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr, ne? Weil, also erfolgreich sein, so. Jetzt würde in der Psychologie als nächstes eigentlich das Motiv kommen, was man als Wachstums- oder Freiheitsmotiv bezeichnet. Und das heißt, die Integrationsleistung zu erbringen, diese neue Situation mit auch all diesen Unwägbarkeiten und vor allen Dingen auch den negativen, verunsichernden Gefühlen zu integrieren und daraus Wachstum, nicht Wachstum im Sinne von Bruttosozialprodukt, sondern inneres Wachstum zu bauen. So, das wäre im Prinzip eigentlich so die gesellschaftliche Aufgabe hin, ist der erste Schritt in das Postkonventionelle rein. Ne? Und an der Stelle habe ich jetzt so, wenn man so drauf guckt, so das Gefühl, dass es aber viele Zuflüsterungen gibt und sagt, das ist Quatsch. Die mit ihren postkonventionellen Motiven, ich habe ein viel besseres Motiv, nämlich purer Antrieb. Ich spüre das ja in meinem Bauch. Ne? Ich setze mich hier durch, ich bin stärker und außerdem lasse ich mir das nicht wegnehmen und so weiter. Ne? Und dann scheint es momentan so zu sein, dass dieses Motivangebot für viele extrem gut einrastet in diesem Moment der Orientierungslosigkeit. Und da wäre es jetzt interessant, wie könnte man das attraktiver machen, ne? Dass andere in dieser anderen Motivwelt, nämlich der Wachstumswelt, einrasten wollen. Und ich meine, das ist ja auch das, was du mit deinem Engagement in der Community Haltung erweitern tust, ne, mit Wachstumsgefährten und diesen einzelnen dezentralen Gruppen, wo Menschen sich zusammenfinden, um für sich Wachstum zu erreichen. Ne. Das ist ja eigentlich, das würde ja nicht passieren, wenn es nicht auch Menschen gäbe, die sagen, das ist doch attraktiv, Wachstum zu ermöglichen. Ne. Wäre nochmal die Frage, was erlebst denn du da, was die Leute antreibt, in deine Community zu kommen und auch in diese Wachstumsgefährtinnen Gruppen reinzugehen? Hast du da für dich schon so eine Idee, was das eigentlich ist, was das antreibt?
Ja, das ist das Erleben von emotionalen Referenzerlebnissen. Ja, dass du plötzlich merkst, ach, so wie ich heute geredet habe, das tut mir gut. So will ich öfter reden. So will ich mich mit anderen austauschen. Die sprechen meine Sprache. Die stellen irgendwie Kohärenz her. Hier kann ich mich anders versprachlichen. Ich kann mein Befinden, mein Empfinden anders versprachlichen und komme dadurch mit diesen Spannungen, die ich erlebe, ja nochmal anders in Ausgleich. Ne? Und das ist ja auch das Besondere, dass du in diesen Strukturen von Wachstumsgefährtin Das sind keine Freunde, das ist keine Verwandtschaft, das sind keine Kollegen, das sind einfach andere Menschen, die aber auch irgendwie das Ziel haben, ja, ich möchte mich entwickeln und die an unterschiedlichen Stellen stehen. Und mit dieser Vielfalt umzugehen und jedem sein, im Autonomierespekt zuzugestehen, dass er an einem anderen Punkt ist. Aber das Gemeinsame ist der Wunsch, sich zu entwickeln. Und der Wunsch, diese Inkohärenzen in Ausgleich zu bringen, das ist, glaube ich, so ein Treiber. Ne? Und dass wir eben diese Erfahrung durchaus haben, wenn wir das zweite Intelligenzsystem nutzen, dass es zu unserem Nutzen ist. Also, dass es eine schöne Erfahrung ist. Ja,
Also
und das
innere
erlebe,
Belohnung.
ja, also das erlebe ich ja auch mit den Leuten. Manche sagen, boah, dass ich euch hier treffe oder oh, solche Leute, um mit denen zu reden. War das schön, sich auszutauschen, dass man einfach diese Qualität nicht mehr so einfach im Leben hat. Und das ist ja auch, wo ich glaube, dass sozusagen die Systeme gerade, sag mal, die formalen Systeme so in Unruhe, so aufgeregt, so polarisierend und mit Empörung aufgeladen sind, dass da ja kaum Dialog stattfindet, dass wir sozusagen daneben Subsysteme schaffen und ich glaube, dass die eben genau in solchen Vertrauensgruppen entstehen können, wo Leute nochmal sagen, okay, ich will mich doch mal anders austauschen, ohne so voll polarisierend aufgeladen zu sein und mein Gefühl hier versprachlichen. Ja, und dieses Emotions first, also geh dahin, wo du Spannung erlebst, oder wie du sagst, Spannung müssen ausreichend mit Kommunikation versorgt werden, weil da ist angehaltene Energie, das ist aber die Energie, die du für das Pferd brauchst, um dich zu bewegen. Also je mehr wir von den angehaltenen, verspannten, in schrägen Erklärungen eingespannten emotionalen Energien wir entspannen und sagen, ach so, okay, ich kann mit Paradoxien und Dilemmata umgehen, ach, du hast das auch, ach so, siehst du das, ach ja, probiere ich mal aus. Je mehr wir da in Bewegung kommen, desto eher kannst du auch zu Wachstumsräumen kommen, die dann wirklich als befreiend erlebt werden, ja. Und das versuchen ja viele. Wir hatten Rutger Bregmann erwähnt, wir kennen Theory U, wo es diese U-Kreise gibt. Gerald Hüther macht auch was, andere machen. Also gibt es ganz viel, dass ich glaube, jenseits von dem, was in den Nachrichten entsteht, ja, oder gesagt wird, ja, die Welt, die sich sozusagen da hochschaukelt, gibt es eben viele Menschen, die eine andere Qualität gerade suchen und auch als stimmiger empfinden. Ne?
Und im Kern könnte man sagen, was in eurem Buch drinstehen wird, ist dieser Prozess, wie ich von diesen emotionalen Wahrnehmungen und diesen Verspannungen in einen produktiven Wachstumsprozess kommen kann. Wie sozusagen das als Antreiber mich durch Entwicklung durchführen kann und sich dabei mein inneres Erleben auch verändert, Schritt für Schritt. Je nachdem, ne? Also weil ich erkenne im Prinzip die nächste Stufe, die ich in der inneren Entwicklung erreiche, dadurch, dass sich mein Erleben zu etwas verändert hat.
Genau. Und wir haben da 16 Referenzgeschichten, wo das Gefühl, also in einer kleinen Geschichte, seine Beziehung zu einem Protagonisten erzählt. Ja, und jetzt hast du da Wut, Trauer, Freude und das Gefühl erzählt, wie es die Begegnung mit dem so erlebt. Also du machst schon mal diesen Außenperspektivwechsel, ne? Und dann fragst du dich natürlich in Resonanz gehen, ja, wie ist denn das eigentlich bei mir? Und jetzt könntest du von diesen 16 Gefühlen, Neid, Ermächtigung, Scham, Schuld, Trauer, nimmst du mal eins raus, wo du sagst, ja, damit kenne ich mich aus. Da kenne ich so meine Fühlen-Biografie. Und dann guckst du mal, ach, wie hat sich das denn so verändert? Ja, manchmal so, manchmal so, manchmal so. Ne? Welche Art von innerer Referenz habe ich? Und wenn du dann für dich sehen kannst, ach guck mal, ja, ich habe meine Haltung tatsächlich verändert und manchmal kann ich damit voll souverän umgehen und manchmal kann ich wirklich multiperspektivisch draufschauen und sehr milde mit mir sein, na, ist ja mal spannend. Ja. Dann hast du selber deine Referenzerfahrung. Also es geht nicht um das, was da drin steht, sondern was in dir in Resonanz entsteht. Also wie bei so einem asiatischen Bild. Ja. Wo ja nichts ausgemalt ist, sondern wo die sagen, der Rest entsteht in deinem Kopf. Du kriegst nur so ein paar Zeichen und dein Geist komplettiert es. So sagen wir, diese Referenzgeschichten, ja, sind so ein paar Zeichen, aber die Reise, die du machst, wie ist mein Erleben eigentlich mit Scham? Wie ist mein Erleben mit Schuld? Ne? Und wie gehe ich im Moment mit Schuldgefühlen um? Ne? Ach, wie gehe ich eigentlich auf der Arbeit mit Schuldgefühlen um? Also, dass du auf so eine Referenzreise gehst, um dann zu gucken, ach so, wenn ich das hier schon erkannt habe, dann kann ich dieses Wissen, was ich hier schon habe, vielleicht auch auf ein anderes Gefühl übertragen. Und ich träume ja davon, ja, oder sagst du zuerst?
Nein, ich habe jetzt die ganze Zeit nur gedacht, also mir geht es jetzt so, dass ich wahnsinnig gerne eine so eine Referenzgeschichte hören würde und frag mich, ob du die uns erzählen würdest. Dass so ein Gefühl, du hast ja, du schreibst, glaube ich, an der Wut, hast du gerade gesagt, ne?
Ja, du, ich glaube, für einen Podcast ist es ein bisschen zu lang. Du
Okay.
brauchst die Bilderchen, aber wir haben sie in der Community-Haltung erweitert als Download. Wir haben auch für die Frankfurter Buchmesse so Büchlein gemacht, wo die alle drin vorkamen. Ja, wir wollen ja ein bisschen neugierig halten. Aber da geht es eben darum, dass du Wut als Beispiel erst total überwältigend erlebst, ja, dann eben unterdrückt und später eben Wut als Energie siehst, wo du sagst, okay, das gibt mir Kraft, damit kriege ich mein Pferd in die Gänge, ne? Und es überwältigt mich nicht mehr, sondern es gibt mir Information und ich muss jetzt nicht rumschreien, sondern ich habe andere Möglichkeiten und trotzdem kann ich die empfinden und sagen, boah, das macht mich richtig wütend und jetzt nutze ich das, und du sagst nicht mehr, oh, das ist aber jetzt aber eine negative Emotion. Besser machst du die weg. Nee, ich erlebe sie, weil so aussuchen kann ich es mir auch nicht. Ne? Manchmal entsteht die, aber ich kann etwas dazu tun oder nicht. Ne?
Aber das ist jetzt interessant, weil die Stoiker zum Beispiel, also gerade in der Person von Seneca, der hat ja drei Bücher über den Zorn geschrieben. Und der hat am Anfang sehr viel darüber geschrieben, dass Wut oder Zorn in keinem Fall hilfreich ist als Empfindung. Weil er sagt, dass der Zorn unersättlich ist. Also das heißt, wenn man dieses Gefühl richtig zulassen würde, würde es die Kontrolle übernehmen. Aufgrund der Heftigkeit dieses Gefühls, ne? So dass du, wie du es dann auch beschreibst, eben da mit dem überwältigt werden. Ne? Er spricht dann auch davon, dass wenn man das zu häufig empfindet, dass sich so eine Zornpersönlichkeit entwickeln kann und daraus sogar eine Zornsucht entsteht. Und das beschreibt er dann sogar als eine Person, die im Grunde genommen nicht mehr zurückgeholt werden kann, weil sie sich im Zorn verloren hat und in diesen negativen Emotionen. Und das fände ich jetzt nochmal einen interessanten Gedanken, wenn du davon sprichst, ich kann die Wut immer noch empfinden. Ist das noch die gleiche Wut? Also ist das das gleiche Gefühl wie das, was mich überwältigt hat? Weil es überwältigt mich ja nicht mehr. Also von daher muss sich ja irgendwas verändert haben. Dann könnte man sagen, entweder ich habe so weit draußen gesucht, dass ich das nicht mehr so doll spüre, ist also ein Sicherheitsabstand da, oder diese Wut hat sich tatsächlich in der Entwicklung verändert. Und sie ist irgendwie
Ja,
nur noch
ja.
dieser Antreiber, aber nicht mehr diese destruktive Energie, die kaputt machen will. Das wäre jetzt noch eine interessante Frage, finde ich, für mich.
Genau, und vielleicht im Buddhismus oder bestimmten Arten des Buddhismus gibt es diese Gottheit Vashrakila, ne? Die zornige Gottheit, ne? Der hat dann sieht immer ganz böse aus und steht da und ist wütend, ja. Und die sagen, ja, der ist Teil da, der ist Teil deines inneren Kosmos. Und das ist auch ein Gott. Also sagst nicht, nee, den haben wir nicht, wir machen nur den Mann am Kreuz, ne? Sondern wir sagen, nee, gehört alles dazu. Und es gibt so bestimmte Dzogchen-Buddhismus, so Meditationstechniken, wo du wie in so einem Magic Cube sitzt, ja, du bist in der Mitte, ne? Stellst also vor, und dann hast du ja diese ganzen Positionen herum, 9 über dir, 8 um dich, 8 unter dir, und jede besetzt du in dieser inneren Visualisierung mit einer Gottheit. Ja, das ist sozusagen der Gott der Liebe, den Gott des Zorns, den Gott des Mitgefühls, den Gott des sowieso. Und diese ganzen, was man so bei denen kennt, diese verschiedenen Buddha-Qualitäten, visualisierst du die als Teil deines Systems. Ja, aber du begegnest ihnen eben aus der Souveränität des Seins heraus und kannst sagen, ah, guck mal, da zappelt Vashrakila, also der zornige Gott. Und der ist eine Kraft. Die heilige Wutkraft, wie immer man das nennt. Ne? Und natürlich ist das dann eine andere Wut, und da kann man wieder sagen, ja, okay, Wörter haben unscharfe Grenzen, dass Seneca wahrscheinlich das dann eine Wut nennen würde, danach würde er es Aufgebrachtheit nennen, danach würde er es, was weiß ich, Erregung nennen, und danach würde er es irgendwie anders nennen. Ne? Aber ich finde, ein gutes Beispiel ist immer, wenn du Situationen nimmst, die dich früher musterhaft wütend gemacht haben. Und denen begegnest du jetzt wieder. Herrliches Beispiel, Vater und Mutter. Wo du aber völlig zu kindlichen Mechaniken bleibst. Und merkst immer, wenn Mutter dies sagt, ah, jetzt sagt die wieder das. Ne? Und irgendwann geht das weg. Und irgendwann schaust du Mutter an oder Vater, ne, mit Mitgefühl und sagst, ach, wie schön, sie sagt wieder das. Ja, oder du bist erregt und sagst, ja, sie sagt das. Ja, weil sie halt so ist. Na, und das ist vollkommen okay. Also du kriegst eine andere Distanz oder du merkst auch noch, wie vielleicht eher noch ja, oder du merkst, wie so ein Mechanismus anspringt oder du merkst, sagen wir mal, im Umgang mit Mitarbeitern oder so, oder Mitarbeitenden, früher wäre mir jetzt die Hutschnur geplatzt. Jetzt merke ich immer noch den Adrenalinkick, wo ich früher rechts abgebogen wäre. Und jetzt weiß ich aber, nee, ich biege links ab. Aber dieser erste Adrenalinimpuls ist vielleicht durchaus da. Ja, das leichte Zucken im Magen und die erste Anspannung, die erste etwas schärfere Frage, das erste Nachbohren, ne? Und dann merkst du, Junge, jetzt nicht rechts, jetzt nicht rechts. Und du kriegst dann die Kurve, ne?
Ja.
Dann merkst du, ja, die Wut war da, aber ich habe einen komplexeren Umgang damit gefunden, in einer anderen Haltung.
Ja, und
Und
da würde
darum
jetzt,
geht's, ja, diese Erlebnisse in sich zu entdecken. Ja.
und da würden die Stoiker dann sagen, das erste ist, das nennen die Propateia, das sind so eine Art Vorgefühle, was wir vielleicht vorhin beschrieben haben als diese körperlichen Veränderungen, die stellen sich unwillkürlich ein. Da habe ich nur ganz schwer Einfluss drauf. Und die sagen ja zum Beispiel auch, ein Erröten, ein unbewusstes oder auch wenn ein Knall ist, dass ich dann zusammenzucke und solche Dinge. Ne? Also diese körperlichen Reaktionen, die bleiben, auch beim stoischen Weisen. So, aber ich würde es jetzt so übersetzen, die Art und Weise, wie ich es lese, wie ich mich selber dann beschreibe, das verändert sich mit der Zeit. Dass ich dann in der Lage bin, eben da anders anzuschließen. Ne? Genau wie du eben sagst, ne? Du liest dich jetzt so, ah ja, früher wäre ich oder mit der Teilpersönlichkeit würde ich jetzt und so. Ne? Aber das ist eben nur eine Teilpersönlichkeit und die steht gerade nicht auf der Bühne, sondern da steht jemand anders und der sagt, interessante Sache, die da gerade passiert. Und ich kann das auch biografisch sogar einsortieren, die Bedeutung dafür dann auch noch erkennen. Aber trotzdem gehe ich jetzt in eine andere Richtung. So, ne? Das heißt, dann wäre ja im Prinzip so dieses Ich-System jetzt in einem anderen Lesezustand. Ne? Es könnte anders die Dinge interpretieren. Es könnte andere Geschichten jetzt erzählen, wie es dann weitergeht. So.
Genau. Und wenn du sagst, anderer Lesezustand, herrlich, du hast ja mal herrliche Wörter, ne? Dass die Haltung ja dein Filter ist, wie du die Wirklichkeit liest.
Genau. Ja.
Ja, und wenn du sagst, ja, wenn der mir so kommt, ja, hat er blöde, guckt da, kriegt er halt einer, ne? Dann sagst du, ja, okay, interessanter Lesezustand, ne? Und der andere sagt, ah, der hat komisch geguckt, oh, war ganz schön sauer auf den, ne, dass der mich jetzt hier vor allen so anguckt, aber gut, ne? Dann hast du halt eine erweiterte Haltung und sich so zu beobachten mit dieser konstruktivistischen Perspektive, dass man diese Spielräume erkennt und spielerisch mit sich sein kann, ja, und dazu laden die Geschichten ein, dass du halt immer den Charakter siehst, wie er einen anderen Zugriff hat. Aber die eigentliche Frage ist dann, was ist denn mein Zugriff und an welchen Stellen bleibe ich eben in der Wut hängen und gebe ihr meine ganze Aufmerksamkeit und an welchen Stellen merke ich, ah ja, okay, ich brüll nicht los, aber ich mache so den bissigen Rechthaber. Ne? Und an welchen Stellen mache ich so den toleranten, manipulativen? Ja, aber ja, und an welchen Stellen bin ich wirklich im Mitgefühl? Und dann merkst du, ach, gucke mal, ja, da so kann ich mich erkennen. Ne? Und das finde ich spannend, weil ich glaube, das sind ganz wichtige Informationen in unserem System, die noch nicht, wie du sagst, den Wachstumsmotiven zugefügt sind.
Also was mir da noch in den Sinn kommt, was da vielleicht tatsächlich ein super spannendes Instrument sein könnte, um diesen Weg auch immer wieder fein abtasten zu können, ist dieses Konzept der semantischen Differenzierungsreaktion. Das kommt ursprünglich von Alfred Korzybski und der Matthias Wager von Kiebet hat das dann noch aufgegriffen und der nutzt das dann zum Beispiel so, dass er dann Wörter nimmt und sagt, sprech das mal aus oder auch eine Formulierung und achte mal auf körperliche Unterschiede, die sich einstellen, wenn du das aussprichst. Ja, und dann nimmt er ein anderes Wort und sagt, jetzt sprich das mal aus und achte mal auf das, was sich im Körper an Unterschieden einstellt. So, ne? Nehme mal jetzt zwei Begriffe wie zum Beispiel makellos und unbefleckt. Und wenn du da jetzt hingehst und makellos aussprechen würdest und ich in dich reinhorchst, kriegst du eine bestimmte Empfindung, ein Spüren. Und wenn du unbefleckt jetzt sagst, kriegst du auch ein anderes Gespür dafür, ne? Und wenn man das so nebeneinander stellt, dann ist das total interessant zu sehen, wie tief diese Unterschiede gehen können. Manchmal gibt es Begriffe, die öffnen, und dann gibt es Begriffe, die machen Dinge ganz eng. Ja, oder wenn ich Dinge als Substantiv beschreibe oder als Prozess, ist das wieder eine andere Empfindung und sowas. Und das zeigt im Prinzip eigentlich nur, dass das, was wir häufig nicht betrachten, nämlich unsere körperlichen Zustände, die ganze Zeit beteiligt sind und die ganze Zeit mitleiden. Ne? Das ist so dieses, das, was der Kutscher da tut, während er mit dem Fahrgast spricht, hat auch Auswirkungen auf die Pferde, die ganze Zeit, weil die das mitspüren. Und das sich klarzumachen, dass es die ganze Zeit auch darum geht, sich dessen bewusst zu sein und eine Sprache zu finden, die tatsächlich dann halt auch in unserem inneren Empfinden auf gute Art und Weise das auch in unseren Körper übersetzt oder auch eine Durchlässigkeit schafft für das, was wir empfinden. Das ist, glaube ich, in diesem Prozess, den du beschreibst, deine Arbeit mit Emotionen in dem Fühlen, glaube ich, ein ganz zentrales Element. Und das ist so das, was zwischen den Stufen ist, ne? Dass wir eine Sensibilität dafür entwickeln, was da eigentlich bei uns los ist. So, und das könnte ich mir gut vorstellen, wenn man sowas macht, dass dann Leute, genau wie Emotionsbegriffe lernen, lernen Körperzustände überhaupt erstmal in Verbindung mit Sprache zu bringen.
Genau. Wir machen es manchmal auch in sechs verschiedenen Haltungen Hallo sagen. Hallo. Und Hallo. Und was ich interessant finde, dass Maturana sagt, dass die Funktion von Sprache an sich ist, sich permanent zu bemühen, hier einen Ausgleich zu schaffen. Also wir reden miteinander, um diese körperlichen und emotionalen Wahrnehmungen irgendwie in Kohärenz zu bringen und Kohärenzempfinden zu haben. Und es gelingt uns mal mehr, mal weniger. Jetzt sind wir aber so körperlich disconnected, ne, und sind in so hypnotischen Konstrukten, ja, die uns mit Realitäten aufladen. Und das ist ja das Verrückte. Wir haben uns mit Realitäten aufgeladen, die wir als Problem erleben haben, die wir alle nicht individuell lösen können. Also sind wir permanent in Ohnmachtsgefühl. Und permanent in der Verstimmtheit, weil du permanent denkst, das ist das Problem und ich kann es nicht lösen. Und da wieder so zurückzukommen zu dem, okay, was empfinde ich denn? Welche Informationen kann ich daraus noch ableiten? Und was könnte jetzt ein sinnvoller Schritt sein, wo ich jetzt nicht die Welt rette und sonst was mache, sondern wo ich einfach nur in Stimmigkeit komme mit dem, was mich umgibt, ja, um weil dieses, und da kommen wir ja auch dran, dieses Empörtsein löst ja nichts. Auch wenn es so notwendig erscheint, wie kannst du nur nicht dich darüber aufregen, dass es so und so ist? Ja, schön finde ich es nicht. Ja. Und trotzdem, da sehe ich den Weg eben darin, dass wir eine andere Kulturtechnik brauchen. Und die ist, glaube ich, wirklich oder kann damit verbunden sein, dieses zweite Intelligenzsystem stärker zu nutzen und damit auch die Haltung zu erweitern.
Also was du da jetzt nochmal so beschrieben hast, ist wunderbar stoischer Prozess. Die Auseinandersetzung mit Welt, die ich nicht ändern kann, wo schaue ich dann hin? Dann muss ich meine Innenwelt verändern. Und anders damit dann auch mit Welt umgehen und auch im Prinzip so meine Glaubenssätze und all diese Dinge aktualisieren, weil die Welt offensichtlich anders abläuft. Und auch mich genauso mit meinen Empfindungen auseinandersetzen und schauen, wie ich sie auf bessere Art und Weise in mein Denken und in mein Handeln auch reinbringen kann. Und das führt ja nicht dazu, dass ich mich in die Isolation begebe, sondern es führt nur dazu, dass ich auf eine andere Art und Weise mich in diese Welt reinstelle, ne? Eine stimmigere Art
Ja,
und Weise, ja.
und das ist ja auch so interessant, dass man ja, also ich ja auch so gedacht habe, die Stoiker sind stoisch, ne? Ganz in der Ruhe, ganz vernünftig und so. Und du merkst so, nee, nee, Die hatten schon totales Verständnis von Sprachkonstruktivismus. Das war mir vorher gar nicht so klar. Habe ich so durch dich gelernt und Michael Bort auch, der sich auch sehr damit befasst, hier Philosophieprofessor in München. Ja, also dieses hohes konstruktivistisches Verstehen von Sprache war mir gar nicht so klar. Und hohes Verständnis vom Managen von emotionaler Energie. Also das Stoisch-Sein mit nicht emotional zu sein gar nichts zu tun hat, sondern das Gegenteil. Sondern dass es ein sehr bewusster, reflektorischer Umgang ist von Versprachlichung in Verbindung mit körperlichem Empfinden, in Abstimmung von ethischen Resonanzen, die sie dann zu Rate gezogen haben, um eben überhaupt differenzierungsfähig zu sein.
Ja, absolut. Das ist wunderschön auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, ich kann jetzt schon mal konstatieren, dass wir in diesem Gespräch ganz, ganz viel jetzt schon mal gelernt haben über das, was da in deinem Buch kommen wird und dass da auch gedanklich auch viel, viel Stoa drin stecken wird. Und von daher bin ich echt super gespannt. Es kommt im März raus, ne? Oder April oder wann?
Buchmesse März in Leipzig, das ist das Ziel, Ende März. Und ja, ich bin gespannt.
Ja, dann kannst du ja mal vielleicht für April schon mal im Kalender einen Ort suchen, dass ich dich dann nochmal einladen darf, wenn es dann fertig ist. Und wir dann nochmal in die Details von dem Buch reingehen, weil jetzt ist der Prozess ja noch im Gang.
Ja, aber du wirst drin vorkommen.
Oha. Nein, super. Gäbe es noch irgendwas, was du gerne noch anbringen möchtest zu dem Buch oder zu dem Kontext oder dem Prozess oder irgendwelchen Dingen, die wir bisher noch nicht
Naja,
berührt haben?
eine Sache, die mir noch einfällt, mein Traum ist ja, dass wir machen ja diese 16 Beispielgeschichten, dass wir von Leserinnen Geschichten bekommen, wie sie den Umgang mit einem Gefühl erlebt haben, in ihrer Art der Reifung. Ja, so dass wir so ganze Sammlungen von Gefühlsgeschichten haben in ihrer Entwicklung. Und wir dadurch nochmal einen anderen Zugang haben, dass wir nicht sagen, Angst ist dies, sondern Angst kann das sein, kann sich dahin verändern, kann sich dahin verändern, kann sich dahin verändern. Weil natürlich sind unsere Geschichten jetzt sehr subjektiv und sehr eingeschränkt. Und da wird es wieder sagen, warum hast du da Mann genommen? Warum ist die Story so? Warum ist die Story so? Das müsste doch hier eine Frau sein. Ist nicht divers genug und all diese Themen. Ne? Sondern dass diese Diversität dann mit realen Geschichten anreichern. So dass wir dann so eine Art Mitmachpool haben, wo dann solche Geschichten sind, wo du dann verschiedene Referenzerfahrungen von ganz unterschiedlichen Menschen hören kannst. Ja, das ist so mal sehen, ob das emergiert aus diesem Projekt, vielleicht auch nicht, aber das wäre eine tolle Vision.
Also spricht mich jetzt schon an und erinnert mich gleich daran, ich hatte die kleinen Heftchen, die er da gemacht hat, habe mir das mal so ein bisschen angeguckt und ich habe bei dem Gefühl Trauer, da bin ich ziemlich in Resonanz gegangen aufgrund von jetzt auch ein paar einfach privaten Entwicklungen, die sich da ergeben haben und ich bin mal so diesen Stufen gefolgt und habe so gemerkt, wo ich am stärksten in Resonanz gegangen bin. Und ich habe jetzt im letzten Podcast gerade mit der Anne Germann, die ihr Buch Die Stoikerin geschrieben hat, haben wir viel auch über die Frage, wie geht man jetzt zum Beispiel mit Traurigkeit oder anderen Dingen um, gesprochen. Und da gab es zum Beispiel so eine Quintessenz, dass wir beide so gesagt haben, ja, da gibt es so eine Stufe, wo man akzeptiert, dass es so ist, wie es ist, aber es bleibt so eine Trauer, noch so ein Gefühl von Traurigkeit. Und das ist genau die Beschreibung, die ihr bei der fünften Haltungsstufe da hattet, ne? Dieses so, wo man jetzt auf der relativierend individualistischen Stufe mit der Trauer umgeht. Und als ich das jetzt so gesehen habe, habe ich gedacht, wie schön, es gibt doch noch was, was danach kommt, wo die Trauer sich noch weiterentwickeln kann. Und das hat mir jetzt zum Beispiel auch tatsächlich so ein Bild gegeben, wo ich jetzt vielleicht vom Gefühl noch nicht drankomme, aber wo ich sehen kann, da kann es hingehen. Und das war wunderschön, weil dieses Gefühl, ja, ich kann es akzeptieren, aber es bleibt diese Traurigkeit, ist halt etwas, was sich mit der Zeit akkumuliert. Dann gibt es irgendwie viel Traurigkeit sogar, ne? Und jetzt zu sehen, nee, da gibt es, also ist kein Stopfen drin, sondern Entwicklung ist da nicht zu Ende und die Trauer kann noch einen anderen Weg gehen, finde ich ganz, ganz toll. Und da kann ich jetzt schon mal sagen, vielen, vielen Dank dafür. Das hat bei mir schon super was in Bewegung gesetzt und wenn ihr nach Geschichten sucht, werde ich da bestimmt eine Geschichte beisteuern.
Na wunderbar, das freut mich sehr. Ich danke dir, Alexander.
Ja, Martin, war ganz toll. dass du da warst. Und das war wunderschön, auch das Gespräch fortzusetzen in gewisser Hinsicht, was wir in deinem Podcast jetzt geführt haben vorher. Und wie immer, ich habe wahnsinnig viel mitgenommen von deinen Sprachbildern und von deinem wahnsinnigen Wissen in alle möglichen Richtungen. Diese Reichheit ist immer wieder super schön. Und von daher vielen Dank, dass du es hier geteilt hast und dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn wir uns in anderen Kontexten wiedersehen.
Danke, Alexander, gerne wieder.
Und damit sage ich für heute, bis bald, wenn das Schicksal es zulassen wird. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit mir in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Dein Alexander Zuck.